Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Katjas und Inas Buchgestöber. Endlich mal wieder.
Endlich mal wieder, genau. Und heute haben wir ein Thema, das uns vielleicht hoffentlich alle ein bisschen beschäftigt. Ja,
es wird politisch.
Es wird politisch. Wir haben eine politisch aufwühlende Zeit. Und die Folge heißt heute:
Jeder nur ein Kreuz, warum Wählen so wichtig ist.
Genau, von Faschismus, Seenotrettung und uralten Lasten. Darum geht's heute. Ja, wir haben uns Gedanken gemacht, mit welchem Thema können wir euch beglücken. Am 9. Juni sind Wahlen und
Also im Saarland,
Kommunalwahlen, sind,
für alle, ja, als Erklärung für alle.
Also für Nicht-Saarländer, ja, bei uns sind Wahlen. Bei euch waren vielleicht schon Wahlen oder werden noch Wahlen sein. Und es ist eine wichtige Sache und da wollen wir heute ein wenig die Themen beleuchten, die damit in Zusammenhang stehen. Denn wir hätten natürlich gern, dass unsere Demokratie erhalten bleibt.
Das kann man auf jeden Fall so sagen.
Es gibt immer wieder Tendenzen, an der Demokratie zu kratzen. Diese Tendenzen sind sehr stark ausgeprägt im Moment. Und auch wir möchten gerne unseren Beitrag leisten, dass die Demokratie erhalten bleibt, sagen wir mal so. Haben uns Bücher ausgesucht. Die Ina hat mir gesagt, welches Buch sie vorstellen möchte. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt. Es ist ein kleines Buch in einem kleinen Format, in einer schönen Farbe. Dann legen wir mal los mit dem Thema Faschismus. Genau. Also im Sinne von...
Jeder nur ein Kreuz.
Jeder nur ein Kreuz, genau. Und keines dort, ja. Genau. Also das Buch heißt...
Das ist mein Buch.
Das ist dein Buch, genau. Ja.
Genau, das Buch heißt Faschist werden, eine Anleitung mit einem Faschistometer. Mhm. Wie die Katja schon gesagt hat, es ist klein, pink, sieht eigentlich so eher so ein bisschen nach so einem Frauenbuch aus, so ungefähr Reklamgröße, Format aus dem Wagenbach Verlag, hat auch etwa 100 Seiten, also ist auch jetzt nicht so dick, kostet 10 Euro, ist erschienen im Jahr 2019 auf Deutsch, im Original ist es auf Italienisch erschienen. Die Schriftstellerin, die Autorin ist die Michela Murgia. Mhm. Die ist eine sehr bekannte oder gehörte zu den bekannten und streitbaren Schriftstellerinnen in Italien. Mhm. Ist 72 auf Sardinien geboren, ist aber schon letztes Jahr gestorben leider.
Ah, okay.
Genau. Und sie war immer eigentlich schon ein Kämpfer gegen Frauenhass, gegen Homophobie, gegen Rechtsruck. Und ich meine, Italien ist natürlich dann auch, wie soll ich sagen, eine hervorragende Spielwiese. Und Faschismus ist ja dort schon auch sehr präsent und ist auch immer noch präsent. Und sie hat jetzt diese Anleitung geschrieben. Und es ist wirklich, das Buch hat mich schon umgehauen.
Können wir sagen, es ist eine Satire? Steht da hinten drauf?
Ja, es ist eine Satire, aber es ist so bitterbös, dass einem schon teilweise wirklich so ein bisschen das Lachen im Hals stecken bleibt. Mhm. Es bezieht sich auf Italien auch an vielen Stellen. Ich meine, sie beschreibt halt das, wie es in ihrem Land ist. Aber ich denke, man kann ganz viel eins zu eins auch übernehmen. Mhm. Also es ist... man merkt es nachher bei diesem Faschistometer, das sind halt Fragen, die man so durchgehen kann und mal so selbst sagen kann, ja, da habe ich auch schon mal so gedacht oder nicht. Mhm. Da sind halt so ein paar italienisch-spezifische Sachen dabei, die man dann vielleicht so aus unserem Kontext nicht so kennt. Aber ansonsten ist es wirklich erschreckend, sage ich mal, erschreckend. Mhm. Sie beschreibt wirklich von innen heraus quasi, also sie sie beschreibt von innen heraus, wie man Faschist wird, was wichtig ist, was so die, wenn man das sagen kann, die Grundwerte, die Prinzipien, die Taktiken, die Strategien sind. Mhm. Und ja, entblößt damit halt auch ganz viel, oder man kann damit auch ganz viele, sag mal, Situationen, die so auch aktuell passieren, kann man wirklich einordnen. Ne? Also mhm. da ist wirklich so ein, das passiert nicht einfach nur so, sondern da ist auch wirklich so eine Strategie dahinter. Mhm. Ne? Und es ist, also ich habe ganz viele Zettel an dem Buch und ganz ja. viele Sachen ja, ja. unterstrichen, weil das wirklich so, so prägnant sind, so Sachen sind, wo ich gesagt habe, ja, genau so ist es, ja, durchgestrichen, ja, ja. unterstrichen. Also es ist wirklich, es zeigt auf eine halt diese bisschen satirische Art, wie Faschisten ticken und wie, sag mal, wie sie die Weltherrschaft ja. angehen wollen.
Ja, ne? Okay. Also es ist ein Buch, das sich ja nicht in erster Linie dann, wie gesagt, auf Deutschland bezieht. Und genau. es ist auch schon ein paar Jährchen quasi.
Gut, es ist von, in Italien ist es 2018 erschienen, ja, also jetzt auch nicht so.
Ja, ja, ne? ja.
Aber das ist ja das andere Schlimme. Das ist immer noch aktuell, das ist immer ja. noch. Also ob das jetzt 2024 geschrieben worden wäre oder 2018 oder vielleicht auch 1900 irgendwann, das ändert nichts.
Dann hau mal raus hier die ganzen Zettel. Genau. Ja, also es ist so aufgebaut wie?
Ja, sie erklärt schon so, was sind so die Grundsachen, auf was muss man, kann man aufbauen, wie entwickeln sich Sachen. Zum Beispiel auch so, dass man halt, dass auf Sprache irgendwann auch Taten folgen. Mhm, ne? Also diese, ja, ich lese einfach mal ein paar Sachen vor. Das ja, ist so schön. Das ja. ist, es ist nicht so schön, es ist eigentlich richtig böse.
Ja, also gerade mit der Sprache so, das ist ja schon so, wenn man die Sprache so dahin leitet, dass sie faschistische Elemente enthält, sich das ja auch im Denken festigt und das dann auch natürlich sich irgendwann im Handeln niederschlägt. Ne? Das ist, genau. ja, ist ja ähnlich wie ob's eine, sagen wir mal, eine gleichberechtigte Sprache ist, eine frauenfreundliche zum Beispiel, ja. Oder eine rassistische Sprache ist. So, das sind ja ganz viele, auch denke ich, unterschwellige Sachen. Hast du das sowas gemeint?
Ja, und es fängt ja an, dass du irgendwie erstmal so Grenzen überschreitest. Mhm. Ne? Dann wirst du vielleicht nochmal zurückgepfiffen, aber du machst das immer öfter. Mhm. Und irgendwann ist es normal,
ja,
dass
ja.
du diese Grenzen überschritten werden. Dann geht es ja noch einen Schritt weiter. Und irgendwann ist es dann auch normal. Ne?
Ja, das ja. ist dann, gehört kann man, dann ist so es plötzlich, kann man das dann so sagen quasi.
Dann kann man es so sagen, ja. genau. Und dann folgt halt nach Umständen halt irgendwann auch entsprechend die Gewalt. Mhm. Ne? Also Gewalt ist halt auch ein Thema, was beim Faschismus sehr stark also ja, notwendig ja. ist eigentlich, um das
ja.
zu machen. Mal ein Beispiel, wo es dann auch so um Rhetorik geht oder um Sprache geht, um ja, Banalisierung auch von Sachen. Also die sagen zum Beispiel, dass es geht den Faschisten nicht darum, Sachen zu vereinfachen, weil einen komplexen Zusammenhang zu vereinfachen, ist eigentlich schwierig.
Ja, das ist schwierig.
Ne? Aber wenn du ihn nur banalisierst, das ist viel einfacher, weil dann musst du dich nicht kümmern, ob das trifft oder nicht und ob das passt oder nicht, sondern da kannst du halt wirklich ganz, sag ich mal, dich auf bestimmte Aspekte nur konzentrieren und der Rest fällt halt einfach so hinten runter, ne? Das ist so ganz.
Also man würde zum Beispiel sagen, eine komplexe Aussage oder ein komplexes Thema wäre der Arbeitsmarkt. Das ist ein komplexes Thema und eine Banalisierung wäre, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg.
Genau.
Ja.
Genau.
Ne? Alles das andere ist uns in dem Zusammenhang egal. Wir sind auch nicht in der Lage, das einfacher darzustellen, sondern wir lassen einfach die Wahrheit weg. So.
Genau. Und das Problem ist halt auch, dass dass man halt, dass die halt auch viele von diesen banalen Nachrichten produzieren und damit auch, ja, ich sag mal, ich will es nicht sagen, das Volk verdummen, aber irgendwo schon. Ne? Ja, also ja, dass ja. Du irgendwann hast du gar keinen Raum mehr, um wirklich sachlich wirklich zu argumentieren oder um auch überhaupt vielleicht auch die Bereitschaft zu haben, sich auf komplexe Themen einzulassen. Mhm. Also zum Beispiel so, ein Beispiel so. In diesem rhetorischen Spiel repräsentiert ein weißer Italiener, der eine Frau vergewaltigt, immer nur sich selbst, wohingegen ein schwarzer Migrant automatisch für alle Schwarzen und außerdem alle Migranten steht. Um die Konstruktion des Feindes zu vervollkommnen, ist es nützlich, die Auffassung zu verbreiten, dass das gleiche Verbrechen viel abscheuungswürdiger ist, wenn es von einem Migranten statt von einem Italiener begangen wird, um damit allein die Vorstellung zu untermauern, dass der Feind in nichts besser ist als wir, aber schlechter in allem und vor allem niemals gleich. Also das ist, da kommen wir eigentlich so ein paar Sachen auch nochmal zusammen. Ne? Mhm. Also erstens mal gibt es ein Feindbild. Also Faschismus braucht ein Feindbild.
Ja.
Die haben auch keine politischen Gegner, die quasi auf Augenhöhe mit jemand sind. Ja. Ne? Also wie das in unserer Demokratie ja normalerweise ist. Sondern die haben Feinde. Die haben Feindbilder. Mhm. Und halt auch zu sagen, okay, ein weißer Italiener, das ist dann halt mal die Ausnahme, ne? Aber der schwarze Migrant, das sind alle, der steht für alle. Ne?
Ja.
Das ist halt auch so eine Technik, die die an der Stelle verwenden,
ja.
Um einfach auch Hass zu schüren, um halt dieses Feindbild dann auch aufzubauen und auch zu befeuern.
Ja, ne? Also das ist ja ein ganz typisches Beispiel dafür. Gibt es ja bei uns auch zuhauf. Ne? Wenn egal welche kriminelle Tat geschieht, sobald es ein Migrant war, waren es alle. Ne? Und wenn es ein Deutscher war, naja, wie konnte das denn passieren? Und der hatte bestimmt eine schwere Kindheit, so ungefähr.
So ungefähr, ja. Genau.
Ja, ja.
Dann ein anderes Zitat, also bevor es eigentlich zu der Gewalt kommt oder zur Gewalt kommt, ist die Sprache halt wichtig. Ne? Von Anfang an muss der Faschist so reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Bis Gewalt wieder zum Instrument politischen Kampfes geworden ist, müssen wir jede rhetorische Zurückhaltung beiseite lassen und die Dinge jeden Tag beim Namen nennen. Das ist vor allem dann nötig, wenn man von der unangenehmen Situation einer anfänglichen Koexistenz mit der Demokratie ausgeht, die alles dafür tut, die Namen der Dinge zu verändern. Als Faschisten müssen wir dafür sorgen, dass wenigstens, wenn wir sprechen, Neger nicht mehr People of Color heißen, sondern Neger. Nutten sind keine Sexarbeiterinnen. Behinderte sind nicht anders begabt. Unnatürliche homosexuelle Neigungen sollten nicht durch die unverständliche Abkürzung LGBT verschleiert werden. Und wenn einem was auf die Nerven geht, ist das keine Herausforderung, sondern es geht einem auf die Nerven.
Mhm. Ja, man erkennt also die Parallelen zwischen Italien und Deutschland ja auch. Ne? Das ist ja alles hier AfD-Sprech quasi. Ne?
Das ist AfD-Sprech.
Das ist AfD-Sprech. Ja, die nennen absolut. Die Dinge beim Namen. Ne? Wir haben ja auch alle, ich muss es sagen, ne? Sylt haben wir ja alle gesehen. Ja.
Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Überschreitest Grenzen.
Ja,
wieder, bis es irgendwann normal ist.
Ja.
Bis sich dort irgendwann wahrscheinlich keiner mehr aufregt und dann in jeder Disco sowas gesungen wird.
Genau. Ne? Ja, in allen Schichten unserer Bevölkerung. Ne?
In allen Schichten.
Ja.
Ein anderes Ding, das fand ich schon fast witzig. Es ist eigentlich auch nicht witzig. Aber so, wenn der Faschismus das Reifestadium erreicht hat, werden die Kleidungsstücke an Wichtigkeit verlieren. Dann wird es der Körper des Chefs selbst sein, der dem Land von seiner Stärke erzählt, vielleicht durch irgendeine Unternehmung, die Körperkraft, Ausdauer und Kontrolle verlangt. Es gibt von Putin ganz viele Bilder, wo der so oben ohne angelt oder ne, in der freien Wildbahn sich aufhält.
Ja, ja. Das stimmt, ja, die gab es jetzt, sagen wir mal, von Hitler eigentlich nicht. Ne?
Nee, das war jetzt bei Hitler jetzt eher nicht
ja,
so.
Ja, aber
das ist ja, halt jetzt vielleicht so ein bisschen...
Diese Körperlichkeit, ja gut, auch diese Betonung dann dieser Geschlechterunterschiede, ne? Der starke Mann, der starke Führer, der, wie du sagst, Putin, so, ne?
Genau.
Und das ist bestimmt auch ein Thema hier, ne? Das schwache Weib und die Dinge beim Frau Namen
kommt nennen. Auch nicht gut weg.
In die Küche und für die Kinder. Ja,
genau,
so.
Genau. Ja, also es ist, und was ich ganz erschreckend finde, ist so der Punkt, wenn wir, es sind ja jetzt so in der Phase, auch wo so die letzten Zeitzeugen vom Dritten Reich eigentlich sterben. Es gibt ja jetzt nicht mehr so viel, die jetzt auch selbst in Konzentrationslagern waren und so weiter. Ne? Und da bauen die auch drauf. Ne? Also das ist schon so, die Träger der Erinnerungen werden über kurz oder lang alle tot sein. Deswegen ist es vollkommen sinnlos, gegen sie zu kämpfen. Es genügt, abzuwarten und sich inzwischen darauf vorzubereiten, die Wahrheit über die eigene Vergangenheit wieder ins Licht zu bringen. Die faschistischen Maßnahmen werden, wenn der rechte Moment gekommen ist, eine lineare Abfolge bilden. Zunächst das historische Gedächtnis der anderen verunreinigen, dann die Geschichte dekonstruieren, um sie schließlich zur richtigen Zeit neu zu schreiben. Und irgendwo schreibt sie auch, dass gerade so 70 bis 75 Jahre halt so der Zyklus eigentlich schon fast ist, ne? Wo die dann nochmal auch entsprechend nochmal stärker werden. Ne?
Ja.
Ja, das ist, also das ganze Buch ist voll mit so Dinger und es ist, wie gesagt, es ist...
Krass, ja.
Es ist krass, es ist, ich denke, es macht nochmal extrem auch aufmerksam auf die Spielchen, in Anführungszeichen, die bestimmte Parteien halt auch an den Tag legen. Und das ist schon, also da ist schon Sinn und Verstand dahinter, ne? Das Erschreckende eigentlich.
Das ist dahinter, das Erschreckende, ne? dahinter, ja. Es ist eine Satire, wie gesagt, und ich denke, man braucht auch ein gesundes Vorwissen, um das, wenn man das jetzt liest, dass man das einordnen kann, natürlich. Ne?
Ja, weil sie schreibt halt auch schon so, also Demokratie ist ja eigentlich was völlig unpraktisch ist. Ne? Es ist teuer, das ist langsam. Ne? Also es gibt doch bestimmt bessere Arten, eine Organisation zu haben, wie eine Demokratie. Ne? Wenn du halt nur einen hast, der sagt, wo es lang geht, brauchst du kein Parlament, da brauchst du keine Ahnung, diese ganze... alles, was da ja auch dranhängt an unserer Demokratie, und ich meine, es ist mit Sicherheit nicht billig, ne? Nee, also klar. Es kostet halt auch Geld und Zeit, und aber das dröselt sie dann hier auch nochmal auf. Das ist schon, also obwohl es nur so klein ist, ist es wirklich sehr gewichtig, würde ich sagen.
Ne? Hilft es einem, dass man zum Beispiel auch Argumente hat, wenn man jetzt auf Leute trifft, die dass ihr ein einziges Kreuz, das sie machen können, vielleicht nicht an der geeigneten Stelle tun wollen. Dass man da so diese Denkart ein bisschen aufschlüsseln kann und einhaken kann?
Nee, ich glaube, das ist... Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Nee. Also es beschreibt ja eher gut schon, wie die denken, aber... Oder wie, ich sag mal, wie es prinzipiell funktioniert, ob da jetzt jeder, der... Blauwelt wirklich auf diesem Trip ist, oder ob die einfach nur bequem sind oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich glaube, es hilft einfach zu verstehen, was so die Taktiken sind. Ne? Also vielleicht ist nicht von so einem Einzelnen, sondern halt wirklich von dieser Gesamtbewegung. Ich glaube, das ist eher so der Punkt. Ne?
Ja. Ja, gut, ja.
Und auch, wie gesagt, an dieser Faschistometer, wo ist es dahinter? Ich meine, da ist dann schon, also die hat dann irgendwie, keine Ahnung, 65 Fragen oder Aussagen. Ne?
Ja, ich lese mal was vor. Was man, das sind so Denkmuster oder so Sätze, wenn man denen zustimmt, also je mehr
Sätze, je mehr man zustimmt, umso faschistischer ist man. Ne?
Ja.
Oder zum Beispiel ist nochmal so, eine Vergewaltigung ist schwerer erträglich, wenn sie von einem Asylsuchenden begangen wird. Und also sie schreibt auch so, bei manchen Sachen muss sie auch zugeben, so ab und zu sind da auch Sachen dabei, wo man denkt, ja, das habe ich auch schon mal gedacht.
Ja, ne? Ja, das also kannst du mal auch denken.
Also ist ja doch nicht, ich sag mal jetzt, per se der bessere Mensch an der Stelle.
Ja, ja, also zum Beispiel steht ja auch, wir müssen unsere christlichen Wurzeln verteidigen oder
die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Aber. Oder der Feminismus hat den Frauen beigebracht, die Männer zu hassen.
Ja, ja.
Die Frauenquote ist eine Beleidigung für die Frauen.
Ja, oder was hier zum Beispiel steht, der Satz 37, das ist umgekehrter Rassismus. Das ist ja auch so ein ganz schwieriges Thema. Ne? Wie kann man das... Also das finde ich ist auch ein Thema, über das ich das Öfteren nachdenke. Ne? Was sagt man über Migranten, was sagt man über, in unserem Fall, jetzt Deutsche? Und was machst du denn dann, wenn jetzt wirklich jemand zu dir sagt, das ist aber umgekehrter Rassismus? Das ist so ein Argument.
So ein Totschlagargument.
Das ne? fällt mir wirklich schwer, dann was dagegen zu sagen. Ja. Ja.
Ja. Ja, das ist schon, also wie gesagt, das sind meiner Meinung nach gute 10 investierte Euro, gute 10 Euro, gute 10, gute
war investierte richtig, 10 war, Euro. War richtig, ja, ja, ja.
Und wie gesagt, es ist ja jetzt auch nicht...
Ja, ja. Es ist ganz wichtig, denke ich, also was ich jetzt vielleicht noch aus meiner persönlichen Erfahrung mal ganz kurz sagen will, ich habe ja einen Sohn, der ist 15 und die sind jetzt im Jahr 1928 in Geschichte in der Schule. Ja. Ja? Er ist 15. Jetzt darfst du ja bei der Europawahl schon ab 16 wählen. Mhm. Das heißt, die Reflexionszeit, also viele werden ja jetzt im Herbst, werden ja schon 16. Ja? Dann kannst du wählen und hast aber dieses Thema Zweiter Weltkrieg und Faschismus, Nationalsozialismus, hast du noch gar nicht richtig durchgenudelt und bist total abhängig auch von dem, welche Eindrücke du von außen bekommst und welche Eindrücke du bekommst in deinem Umfeld, von deinen Bezugspersonen. Ne? Und da ist es, wo du ja auch gesagt hast, die Generationen, die das Allerschlimmste erlebt haben, die sterben jetzt langsam aus, ja. Großeltern, die heute Großeltern sind von 15-Jährigen, die waren ja schon die meisten gar nicht mehr, das sind ja Kriegskinder, ja. Keine Menschen, die als Erwachsene den Krieg erlebt haben. Also es ist quasi, was ich sagen will, es ist an jedem von uns, die Sachen, die zum Beispiel unsere Großeltern uns erzählt haben, dass man das weiterträgt auch, immer weiter, ja. Dass man auch die jungen Leute mit Medien konfrontiert, die einen bilden in der Hinsicht. Ja, also das mal zum Beispiel, wir haben jetzt geguckt Schindlers Liste, wir haben geguckt Der Untergang oder Der Soldat James Ryan. Und da kann man natürlich sagen, oh, das sind aber heftige Filme für einen 15-Jährigen. Mhm. Nee, sind es nicht. Also ich habe die auch geguckt früher schon. Ja, ich höre das heute oft, dass man das Gefühl hat, man muss irgendwie die Jugend schonen. Was interessieren die denn? Die Schrecken, wie es früher war. Warum sollen die da so einen Kriegsfilm gucken? Aber das ist nicht richtig, wenn man die schont, weil sie das dann vergessen, weil sie das gar nicht erst erfahren. Und weil man das dann verdrängt. Und dann ist Platz für irgendwelche kranken, braunen Kackgedanken, ja, die uns da überall entgegenstrahlen. Also ich finde, auch wenn man Leute trifft oder wenn man die Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen, da muss man die nutzen. Ne? Es ist natürlich immer eine Frage, wenn ich irgendwo bin, wo plötzlich jemand irgendein Lied anstimmt, ja, das auch braun gefärbt wäre, sagen wir mal so, wie auch immer. Was tue ich dann? Habe ich tatsächlich die Zivilcourage, was zu sagen? Mhm. Oder nicht? Ne? Zu erklären, warum das jetzt scheiße ist, was die anderen da reden. Aber es ist wichtig.
Es ist absolut wichtig, weil ich denke auch, dass diese Erinnerungen, also es sind dann irgendwann nur noch Erinnerungen von anderen.
Ja.
Ich meine, es gibt ja auch ganz viel, also es gibt ja so viel Dokumentation, auch was weiß ich, YouTube, Schlag mich tot, gerade über den Zweiten Weltkrieg und so und wie das alles so passiert ist. Wie Hitler überhaupt so groß werden konnte.
Ja.
Aber Ja, ich denke jetzt auch so diese 75 Jahre
ja.
vom Grundgesetz, ne, da gibt es ja auch mal nochmal die Diskussion, ist unser Grundgesetz eigentlich stark genug, um, sagen wir mal, den Feinden von innen zu widerstehen.
Ja, ja, genau. Also man muss halt immer auch wieder sagen, die wurden ja damals gewählt, die haben sich ja nicht hochgeputscht, ja, ja, ne? Die wurden gewählt, es gab eine Koalition, ne? Und dann gab es eine unschöne Sache und plötzlich waren die ganzen Gesetze lahmgelegt und sie hatten freies Spiel. Ne? Das sowas ist schnell passiert, genau. Und ich habe hier auch zwei Bücher mitgebracht.
Ja, genau, die eigentlich auch so ein bisschen die Folgen von Faschismus, Nationalsozialismus eingehen.
Genau, die so ein bisschen am Thema auch kratzen und dazu passen, sich auch mit Argumenten zu rüsten. Mhm. Ja. Das erste, das ich vorstellen will, ist von Tobias Schlegel. Das heißt Seenotrettung, meine Tage an Bord der CI-4. Aus dem Piper Verlag aus dem Jahr 2022, ist ein Taschenbuch und hat 16 Euro, in Deutschland 16 Euro gekostet, in Österreich nur, in Österreich 16,50 Euro. Aha, interessant. Okay, jedenfalls der Tobias Schlegel, der Autor, den kennen wir schon von einem anderen Buch. Wir hatten mal eins vorgestellt, da ging es um das Thema Rettungssanitäter und Gesundheitswesen, das hieß Schockraum. Mhm. Und Tobias Schlegel ist ein Kerl, der hat auch schon alle möglichen Moderationen, alle möglichen Fernsehauftritte, alle möglichen Sendungen moderiert, hat schon Podcasts gemacht, war in den Medien ganz aktiv. Ich habe gelesen, hoffentlich erzähle ich da jetzt nichts Falsches, hat er tatsächlich mal Aspekte moderiert? Ich glaube schon. Ja, also jedenfalls, eigentlich ist er Moderator, ist auch Musiker, also macht ganz viel, hat sich aber dann entschlossen, Rettungssanitäter zu werden, 2018 glaube ich, um einfach etwas, er hat so eine Sinnkrise gehabt, wollte was Sinnvolles machen. Und als Rettungssanitäter ist er dann auch auf die CI-4 gegangen. Und die CI-4 ist ein Rettungsschiff im Mittelmeer, die Flüchtlinge an Bord nimmt. Und zwar ist das ein Rettungsschiff der sogenannten Sea-Watch-Organisation. Mhm. Genau. Und da war er 2 Monate mit einem solchen Schiff auf dem Mittelmeer unterwegs und hat tatsächlich, hatten die 420 Leute an Bord am Schluss. Ja. Und vielleicht ein bisschen zur Erklärung, warum fahren da Schiffe rum, die da privat die Menschen retten. Ja. Das Mittelmeer ist unterteilt in sogenannte Seenotrettungszonen. Ja. Also jedes Land ist für einen gewissen Bereich zuständig, aber die machen das halt nicht. Ja, die machen es halt einfach nicht. Und es gibt von europäischer Seite her gibt es sogenannte Frontex. Das ist also quasi die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache. Die kontrollieren die Außengrenzen, die fahren dort auch rum mit Schiffen. Die sollen aber eigentlich eher gucken, dass, also das Frontex ist immer so ein bisschen in der Kritik, die sollen irgendwie
eher die Grenzen schützen.
Eher die Grenzen so. Schützen. Auf See bist du ja immer verpflichtet, jemanden, der in Seenot ist, zu retten. Mhm. Ja, das ist Pflicht eigentlich, ja. Sonst verliert man als Kapitän seine Zulassung. Das ist dort unten alles ein bisschen anders, also oder wird halt nicht richtig wahrgenommen, diese Pflicht. Und das ist auch ein Problem zum Beispiel von der libyschen Küstenwache, die ja direkt dort ist, wo die meisten Boote starten. Die machen das auch nicht. Ja. Und dann ist es so, dass, ich habe mal geguckt, im Jahr 2023 sind 186.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa gekommen und 2.500 sind ertrunken. Das sind ja schon große Zahlen. Mhm. Ne? Ja, und da das mit dieser staatlichen organisierten Seenotrettung so eine Sache ist, gibt es private Organisationen, die sich durch Spenden finanzieren und mit Schiffen die Seenotrettung dann betreiben. Eine davon ist Sea-Watch und es gibt noch ein paar andere. CI oder SOS Humanity, also es sind alle privat finanziert durch Spenden und man kann sich vorstellen, das ist jetzt nicht nur so eine Yacht, mit der die da rumfahren. Ich kenne mich jetzt mit Schiffen nicht so aus, aber es ist schon ein Schiff, eigentlich ausgelegt, dieses hier für 150 Personen plus Besatzung. Und wenn man dann sagt, sie hatten am Schluss 400-500 Leute drauf, das sieht man auch auf den Fotos, die Container, in denen die dann auf dem Schiff zum Teil untergebracht waren. Ja. Es ist eine sehr eindrückliche Schilderung, weil er natürlich mit dem Gefühl hingeht, er will da ja sofort was helfen. Und es ist eine ziemlich lange Vorbereitungszeit jeweils. Es war auch in der Corona-Zeit, was natürlich umso schwieriger war. Und dann ist auch das nicht so einfach, dass man da rausfährt und sieht plötzlich da so ein Boot und rettet die dann, sondern auf See geht ja alles ein bisschen langsamer, dass man dann, wenn man einen Notruf kriegt, dann dauert es vielleicht einen Tag, bis du dort bist. Und so ist das alles ziemlich nervenaufreibend. Da war oft die Frage, wenn jetzt zum Beispiel ein Boot gesehen wurde, wie viele sind da drauf? Halten die das überhaupt so lange aus, bis wir dort sind? Kommt uns jemand zuvor? Ja? Also kommt vielleicht die libysche Küstenwache und nimmt die nochmal mit? Ja? Und wie viele leben dann noch? Wie klappt dieses Ganze, also auch ein großes Thema, wie klappt dieses Übersetzen von diesen Booten auf dieses große Schiff, ja. Also ich weiß nicht, ob ich für sowas die Nerven hätte. Ne? Okay. Das ist ja schon eine ganz extreme Sache. Ne? Er beschreibt das auch gut. Er hat ja auch schon diesen Roman ganz gut geschrieben. Und er beschreibt auch dann, wenn die Leute an Bord kommen, wie die drauf sind, wie die zittern, oder es sind ja auch Frauen und Kinder dabei, es waren auch schwangere Frauen dabei. Und ist ein sehr emotionales Buch auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein sehr informatives Buch. Die Leute wollen ja von Afrika nach Europa, also sie starten in der Regel, also aus allen afrikanischen Ländern, kann man so sagen. Und die Ziele sind natürlich, ist Europa, meistens Deutschland oder Nordeuropa, aber die müssen ja irgendwo ankommen erst. Die müssen die ja auch irgendwo hinbringen.
Gabst du auch immer viel Nachrichten, oder? Wo die Häfen dann auch verweigert haben, dass die überhaupt anlanden dürfen.
Genau, und das ist dann die nächste Frage. Also es ist aufreibend, die Flüchtlinge aufzunehmen. Es ist genauso aufreibend, die wieder in Anführungszeichen loszuwerden und abzusetzen. Und in Corona-Zeiten natürlich umso mehr. Aber auch ansonsten ist es nicht einfach. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo es passieren kann, dass solche Schiffe wochenlang, und das war auch hier so, wochenlang mit Leuten drin, also vielen, vielen Leuten drin, warten müssen, bis sie irgendwo anlanden können. Ja. Sodass viele, viele Migranten selbst dann auch schon sagen, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt aufgenommen werden von so einem Schiff oder will ich es versuchen, auf Leben und Tod da so weiterzukommen? Weil wenn du mal in so einem Rettungsschiff drin bist, dann kommst du ja nicht mehr raus.
Ne?
Jetzt hatten die dann das Glück, also dass eine italienische Hafenstadt sie angenommen hat und dann auch dort alle irgendwann von Bord gehen konnten, aber es war wirklich auch eine längere Geschichte. Was mich auch ziemlich geschockt hat, ist, dass solche Boote oft diese Flüchtlingsboote, wenn die Flüchtlinge drauf sind, oft von Kreuzfahrtschiffen gesehen werden, ja, und diese aber die nicht aufnehmen, ne, und warum nicht? Ja, halt, weil es Geld kostet, weil es unbequem ist und weil es genau dazu führen kann, ne, was machst du, wenn du Migranten aufnimmst und findest dann keinen Hafen, um die abzugeben? Und hast vielleicht noch einen dabei, der eine offene Tuberkulose hat. Da ist das ganze Schiff in Quarantäne 4 Wochen. Ne? Da hast du die Touristen noch drauf. Ne?
Die sich beschweren.
Und das musst du dir mal vorstellen. Die einen schippern da für 2000 Euro die Woche. Und es ist ihr Urlaub, was ja auch vollkommen okay ist. aber ich kann ja nicht dann an so einem Dings vorbeifahren, ne? Und die saufen ab, ne?
Ja, du hast aber doch eben gesagt, dass die Kapitäne eigentlich verpflichtet sind.
Ja, genau.
Zur Seenotrettung. Wie argumentieren die das dann, wenn sie es nicht machen?
Die argumentieren das
gar nicht, oder?
Die fahren weiter. Das weiß er ja nicht. Also ich habe ja auch nur erstmal dieses Buch gelesen. Ne? Das weiß man natürlich nicht. Hat jetzt der Frontex-Flieger, also die fliegen auch also per Luft übers Mittelmeer quasi, und hat der Pilot die nicht gesehen oder hat der Kreuzfahrtkapitän die nicht gesehen oder wie, ne? Ja, das ist natürlich so die Frage. Ja, man kann mit Sicherheit auch nicht immer alle über einen Kamm scheren, aber es ist einfach krass, ja. Und natürlich diese Schlepper, die Menschen von Afrika aus, von der libyschen Küste oder Tunesien oder von Ägypten aus in die Boote setzen, die kassieren halt ab. Das sind halt Kriminelle, die sind halt eiskalte Leute, die machen die Boote voll, egal wie. Da sind keine sanitären Anlagen, da ist keine Verpflegung dabei, da ist nichts, ne? Ins Boot rein und tschüss, ne? Und manche haben Schwimmwesten, manche nicht, ja. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie man drauf sein muss, dass man in so ein Boot steigt, ja.
Also ich wollte gerade sagen, da musst du ja schon sehr verzweifelt sein, dass du das Risiko eigentlich eingehst.
Ja,
ne?
Ja.
Man muss dir in deinem Land oder in deinem normalen Leben schon richtig dreckig gehen,
genau. Und es gibt ja auch oft das Argument, dass diese private Seenotrettung eingestellt werden soll. Also es gibt Leute, die sind dagegen, weil sie sagen, ja, es hätte sich ja in Afrika schon rumgesprochen, dass jeder wird ja quasi gerettet und empfangen und verpflegt, ja. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, also so ist es ja wirklich nicht, ne? Ja. Genau, also genaue Zahlen, wie viele Menschen da gerettet wurden oder werden, kann man gerne nachschauen, auch im Internet. Die Zahlen bei Sea-Watch werden also ständig aktualisiert.
Okay.
Und man kann auch spenden und sich informieren lassen über die Aktionen, die da im Moment laufen. Ja, und es ist eine Sache, denke ich, wo wir mal über Faschismus spricht, über Migration spricht, die man so einfach...
Klimakatastrophe,
noch alles Mögliche, natürlich. Jetzt haben wir heute halt mal dieses Thema.
Ja.
Warum die Leute kommen, das ist ja nochmal eine andere Sache. Ja, aber sie kommen. Sie kommen nicht, weil es irgendwo anders lustiger ist, ne? Sondern weil sie müssen quasi. Ja, ich finde es nach wie vor erschreckend. Ich habe ja also in der Migration gearbeitet lange Zeit, und spätestens, wenn du Leute hast, die dir das erzählen, dass sie das erlebt haben, ist das schon krass. Und ich finde dann im direkten Kontakt, man muss die eigene Meinung ändern. Also ich könnte nicht verstehen, wenn jemand dann so wenig Empathie hätte, dass er da gar nicht mitgehen müsste. Das würde ich nicht verstehen. Genau, also ein sehr bewegendes Buch, ja. Genau. Seenotrettung von Tobias Schlegel.
Ja, vielen Dank.
Ja.
Wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt,
genau.
Aber irgendwo hängt dann doch alles zusammen. Ne?
Die ganze Welt hängt zusammen. Ja. Wir hängen alle zusammen, ja. Und das war jetzt das eine. Das hat mich sehr bewegt, dieses Buch, muss ich sagen. Und dann habe ich hier noch ein anderes. Das ist mir durch Zufall in die Hände gefallen. Von einer deutschen
Psychologin. Ist dir so Bücher? Zufall in die Hände fallen.
Ja, ich weiß auch nicht. Folge, ich bin im Wohnzimmer und plötzlich fallen mir dann per Zufall die Bücher in die Hände. Ja. Genau. Also ich habe hier also ein Buch von einer Kollegin quasi, von der Sandra Konrad. Sie ist Diplom-Psychologin, systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin und Sachbuchautorin. Sandra Konrad, das bleibt in der Familie. Von Liebe, Loyalität und uralten Lasten aus dem Pieper Verlag, und das hat 14 Euro gekostet. Ist auch schon, hat ein paar Jährchen auf dem Bucke und so. Ach nee, doch, also die Erstauflage war 2014 und das hier scheint ein Longseller zu sein. 12. Auflage Dezember 2023. Ja, nicht schlecht, ne?
Ja.
Ja, und zu Sandra Konrad ganz kurz. Sie ist so ungefähr 1975 geboren, steht so auf Wikipedia, ungefähr 1975. Und sie hat Psychologie, Germanistik und Sexualwissenschaften studiert. Genau, und hat als Therapeutin jahrelang gearbeitet und hat einige Sachen veröffentlicht. Ihre Doktorarbeit hat sie über jüdische Frauen und Traumatisierung geschrieben und ist also schon seit langer Zeit mit dem Thema der transgenerationalen Weitergabe von Traumata, also
befasst. Also nochmal auf Deutsch.
Ja, also die Psychologie hat festgestellt, so haben wir an der Uni immer, die Psychologie hat festgestellt.
Die Psychologie.
Ja, genau. Ja, also man hat festgestellt, in der therapeutischen Erfahrung und auch in der Forschung, dass sich zum Beispiel ein schlimmes Erlebnis, das ein Großvater hatte, sich auswirken kann auf seinen Sohn, auf seinen Enkel, und zwar durch Verhaltensmuster.
Okay.
Gar nicht mal so dadurch, dass er irgendwie viel davon erzählt, sondern einfach durch Verhaltensmuster, durch so Strukturen, durch Micro-Habits, sagt man so, dass sich das auf die Generationen danach quasi überträgt und dann auch die nachfolgenden Generationen noch unter gewissen Dingen leiden können, zum Beispiel depressive Erkrankungen. Oder gestörte Beziehungsmuster, gestörte Bindungsmuster, was es alles gibt. Und ein großes Thema ist in dem Zusammenhang Nazi-Deutschland und der Zweite Weltkrieg. Das ist so auch, sagen wir mal, das erste Mal jetzt, dass man auch im Zusammenhang, also was noch ein Punkt ist, ist der Vietnamkrieg. Das sind so die zwei großen Komplexe, an denen man diese transgenerationalen generationsübergreifende Störungen genau erforscht hat. Ja, also vorwiegend in der therapeutischen Praxis, auch viel in der systemischen Therapie. Ja, und das bedeutet quasi, wenn es irgendwo einen Krieg gibt, wenn was Schlimmes passiert, wo viele, viele Menschen betroffen sind, als Täter oder als Opfer, die Soldaten oder die Familien zu Hause oder die Feinde, was es alles gibt, die sind nicht nur für sich selbst traumatisiert, sondern auch für die nachfolgenden Generationen. Das heißt, dass auch die nachfolgenden Generationen damit noch zu kämpfen haben. Also es ist nicht nur heute Krieg in der Ukraine, sondern es ist auch noch in 20 Jahren in den Köpfen Krieg der Leute. Und nur mal als Beispiel, man kann das so sagen, dass man quasi so in seiner eigenen Vielfältigkeit, in seiner eigenen Offenheit, in dem Sinne, wie schöpfe ich meine eigenen Potenziale aus, dass man da eingeschränkt ist. Ja? Durch was auch immer. Dadurch, dass ich vielleicht eine depressive Erkrankung habe, dadurch, dass ich vielleicht irgendwie oft streite oder mit meinen Kindern Probleme habe, dass irgendwie die Familienmuster nicht stimmen, dass es Themen gibt, über die geschwiegen wird, dass vielleicht der Vater schlägt, ja, oder was auch immer. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das so allgemein zu sagen, aber darum geht es in diesem Buch. Und es gibt auch ein extra Kapitel in diesem Buch, das nationalsozialistische Erbe, Schuld und Scham.
Das ist also nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter.
Auch die Täter, genau. Also hier in diesem Buch von ihr geht es ein bisschen mehr um die Täter. Natürlich hat man auch ganz viel geforscht zum Thema der Opfer. Und da hat sie auch drüber geschrieben, allerdings in einem anderen Buch. Ja, und das ist eine Auswirkung von Faschismus in Reinform, was alles passieren kann. Und das Schlimme daran, finde ich, ist, dass man nicht nur in dem Moment damit beschäftigt ist, sondern dass man noch Jahrzehnte später damit beschäftigt ist.
Gibt es da irgendwie so eine Aussage, wie viele Generationen dann noch an sowas hängen? Oder vererbt sich das dann immer weiter so fort?
Ja, also man kann ja, wie wir vorhin auch gesagt haben, es ist ja jetzt so und so lang her mit dem Zweiten Weltkrieg und es ist ja das erste Mal, dass man darüber forscht. Die Anfänge der Psychologie liegen ja auch noch nicht Jahrtausende zurück, sondern dass man wirklich alles dokumentiert und genau betrachtet, Das gibt es ja auch noch nicht so lange in der Psychologie, sodass man das jetzt für die Enkelgeneration des Zweiten Weltkriegs sagen kann. Da gibt es natürlich auch noch Folgen. Ja, also okay. Es gibt zum Beispiel so Aussagen, sagen wir mal, es gibt die Großeltern, es gibt die Kinder und es gibt die Enkel. Ja? Ja, dass die Kindergeneration sind sehr, sehr hart geworden. Ja, ja, das waren also die Kinder der Leute, die direkt vom Zweiten Weltkrieg betroffen waren, deren Kinder, also so die 50er-Jahrgänge, die hatten eine sehr harte Erziehung und sind auch selbst oft sehr hart geworden. Also im Sinne von, dass man mit Gefühl nicht so viel anfängt, dass man sagt, man muss das Leben auf die Reihe kriegen und so weiter und so fort. Also dass man so konzentriert war auf den Alltag, dass der Alltag funktioniert, weil das etwas war, das ja kaputt war. Ja, genau. Okay. Und die tragen das natürlich weiter dann wiederum auf ihre Kinder. Ja, jetzt, das ist so ein allgemeines Ding. Das ist jetzt nicht ein spezielles Trauma. Aber dann hast du zum Beispiel einen Vater, der nicht mit Gefühlen umgehen kann oder der da total verkrustet ist, ja, oder keine Ahnung, sowas. Und das wirkt ja auch auf dich, ja. Inwiefern du das natürlich selbst reflektierst und das dann wiederum weitergibst, ist natürlich die Frage, ne? Und Zahlen in dem Sinne sind jetzt in diesem Buch hier, habe ich keine gesehen.
Okay.
Und durch wie viele Generationen sich das trägt,
weiß man wahrscheinlich
nicht. Weiß man noch nicht, genau. Ja. Und es ist sehr individuell natürlich. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die haben schlimme Dinge erlebt und die verstoffwechseln das. Ne? Die haben eine hohe Resilienz, die entwickeln keine traumatische Belastungsstörung und verarbeiten das irgendwie. Da kann man nichts dran machen. Das hat man oder hat man nicht. Da gibt es auch wenig Vorhersagen, wer ist resilient und wer ist es nicht. Ne? Und dementsprechend trägt sich das dann in Familien und in die nachfolgenden Generationen weiter oder auch nicht. Ne?
Das heißt, es fällt auch eigentlich dann eher wegen anderen Problemen auf. Also kommt jetzt keiner in die Therapie und sagt, mein Großvater war Nazi.
Ja, nee, genau.
Ich möchte da jetzt mal drüber reden.
Ja, oder so. Selten.
Sondern nee, das genau. Fällt dann, kommt ja, dann ja. Eigentlich erst so als Ursache bei der detaillierteren Forschung dann raus.
Ja,
oder?
Ja, so, um also bei der Bearbeitung gewisser Themen, mit denen die Leute dann kommen, hat sich das als Muster quasi rausgestellt.
Okay,
ne?
Okay.
Ja, ist natürlich auch eine therapeutische Entdeckung quasi, ne? Also wo man auch viel kommunizieren muss in der Forschungswelt, dass man merkt, aha, ich habe jetzt 20 Leute therapiert mit den und den Themenkomplexen und die bei allen hat sich rausgestellt, oder bei den meisten hat sich herausgestellt, da hat die Elterngeneration Kriegserlebnisse oder so.
Okay,
ja.
Okay.
So muss man sich das vorstellen.
Ja gut, auf der anderen Seite, in Deutschland hat wahrscheinlich fast jedes Großeltern, fast alle Großeltern irgendwelche Kriegserlebnisse.
Ja,
ne? Also ich meine, das ist ja dann auch nichts so...
Nee, klar. Nee.
So ganz überraschend.
Ja, ja. Oder? Aber dass man erst mal drauf kommt, dass sich das weiterträgt, ist schon...
Ja, okay.
Schon, also da sind viele Fallbeispiele drin. Systemische Therapie hat auch so ein paar Verfahren, wo du manchmal denkst, Hexerei.
Okay.
Ja, also jetzt nicht, dass jetzt aber nicht jetzt speziell auf diese Nazi-Zeit bezogen, aber es gibt auch so generell Familienmuster, die sich übertragen. Also ganz konkrete Sachen, zum Beispiel eine Frau hat ein uneheliches Kind bekommen, ja, und die Tochter will das auf alle Fälle vermeiden, ja, und meistens ist es ja so, dass sie das gleiche Schicksal hat, ja, das was du am meisten vermeiden willst, kommt ja dann, ne? Also so passiert dann doch, ja. Das ist, oder Sachen, die man gar nicht weiß, dass die in der Generation vorher passiert sind, die passieren dann nochmal in ähnlicher Form. Also das ist schon manchmal ein bisschen spooky, aber dafür muss man, denke ich, das müssen wir das Buch lesen.
Ist es denn leicht zu lesen?
Ja.
Sie ist Psychologin, muss man Psychologie studiert haben, um das
Buch zu verstehen? Nee, muss man überhaupt gar nicht, genau richtig. Das kann man gut lesen. Es sind wirklich viele Beispiele drin, dass man das auch gut verstehen kann. Mhm. Und es ist auch wirklich interessant, weil man ja bei vielen Beispielen dann auch Anteile von sich selbst entdeckt und dann Parallelen ziehen kann und so weiter und so fort. Ja, ja.
Okay. Genau. Also noch selbst ein bisschen therapieren.
Ja, also bei Büchern von Psychologinnen muss man immer damit rechnen, dass man ins Nachdenken kommt. Genau. Ja, ja.
Sehr gut. Also ich denke, da haben wir heute also erstmal eine ganz lange Folge. Ich sehe es schon wieder.
Ja.
Wir haben mit dem Faschismus angefangen.
Ja.
Mit dem Innersten quasi des Faschismus. Haben dann nochmal eine Auswirkung beleuchtet mit der Seenotrettung, mit den Flüchtlingsströmen, wobei jetzt Faschismus, nicht nur allein das Problem hier ist, aber das ist mit Sicherheit auch eine,
genau. Eine Auswirkung. Es ist ein Bereich, der direkt davon betroffen wäre, wie wir jetzt wählen. Ja, also gerade bei der Europawahl, es geht ja auch viel um diese gemeinsamen Asylgesetze, ja. Und wenn man, je nachdem, wie wir wählen, wird sich das auswirken auf die Menschen, die Schutz suchen, indem sie sich da in ein Boot setzen, um zu uns zu kommen. Ne?
Genau, und dann das letzte Buch nochmal so, dieses generationenübergreifende, das ist ja nicht nur, das ist ja auch aktueller denn je, ne? Überall, das jetzt in...
Überall.
Israel und Palästina, in der Ukraine.
Ja.
Das überall wird das mit Sicherheit wird das ganz viele Menschen auch in zukünftigen Generationen betreffen. Ne?
Also ich denke auch gerade Israel, Palästina ist das ein großes Thema. Wie geht man mit dem Konflikt um? Mhm. Warum geht man auf diese Art mit dem Konflikt um? Ja, welches Volk hat was erlebt, so ungefähr.
Mhm.
Ja. Und Syrien, Genau.
Oh.
Ach, jetzt müssen wir erst mal tief durchatmen. Ich denke, ihr auch, ja?
Genau.
Und
geht wählen am 9. Juni.
Geht wählen, geht zu jeder Wahl, die ihr habt, ja.
Das ist ganz wichtig.
Und ich glaube, wir müssen tatsächlich nicht nur ein Kreuz machen, sondern viele. Ich glaube, man bekommt viele Zettel. Ja.
Das sind viele Zettel. Also jetzt für Saarland ist die Europawahl. Also bei uns ist es dann noch der Landrat, der gewählt wird, der Kreistag wird gewählt, der Gemeinderat und der Ortsrat.
Genau.
Genau.
Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es dauert nicht mehr ganz so lange zum nächsten Mal wie jetzt. Aber wir sehen.
Wir
sehen, wie es passt.
Und ihr hört uns, genau.
Tschüssi. Alles klar, ciao.